Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles dicht. Das heutige Thema ist der technische Handel im Wandel. Und wir konzentrieren uns heute auf den technischen Handel für Dichtungen, Formteile und Profile. Der wandelt sich natürlich seit Jahrzehnten. Aktuell hat man allerdings den Eindruck, dass er im Zuge einiger Konzentrationen und Marktveränderungen auch sehr, sehr schnell vonstatten geht, den Turbo eingeschaltet hat. Ich freue mich, dass heute Simon Treiber, geschäftsführender Gesellschafter von Berger S2B, einem Traditionsunternehmen in diesem Bereich, da ist, um mit ihm über Anpassungsdruck und Perspektiven des technischen Handels zu reden. Hallo Simon, schön, dass du heute da bist.
Hallo Holger, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
Prima. Ich hatte es eben schon erwähnt, bei euch lohnt sich wirklich ein kurzer Blick in die Vergangenheit. Berger S2B ist seit 95 Jahren am Markt. Was waren eigentlich so die größten Anpassungen an neue Marktgegebenheiten in eurer Geschichte?
Ja, da gab es natürlich einige Anpassungen in 95 Jahren. Und ich sag mal, die größten waren noch vor meiner Zeit. Das war damals der Bereich vom Wechsel von asbesthaltigen zu asbestfreien Werkstoffen. Mhm. Und als zweites unsere Spezialisierung auf den Bereich der Dichtungstechnik. Weil wir vorher noch als Vollsortimentler des technischen Handels unterwegs waren und es dann hier spezialisiert haben.
Der Ausstieg aus dem Vollsortiment, warum war das notwendig?
Es war einfach die große Themenvielfalt, die das Vollsortiment zu bieten hatte. Und wir haben uns dann damals als Mittelständler entschieden, uns zu spezialisieren und nicht Generalist zu werden, sondern speziell die Nische Dichtungstechnik zu wählen, um hier wirklich kompetent agieren zu können.
Okay, und aus heutiger Sicht war das wahrscheinlich eine richtige Entscheidung, oder?
Ja, auf jeden Fall war das die richtige Entscheidung, zumal auch heute noch weiterhin die Dichtungstechnik einfach ein sehr komplexes Aufgabengebiet ist und hier die Expertise oder die Fachkompetenz in dem Bereich einfach immer noch gefragt ist.
Okay, dann springen wir in das Heute. Woran müsst ihr euch aktuell anpassen?
Ja, ich würde dir mal drei Beispiele nennen, die eigentlich alle so im Bereich der Werkstoffkompetenz münden werden dann, was immer wieder Themen sind, die uns beschäftigen. Das ist zum Beispiel einfach die verschiedenen Anforderungen in den verschiedenen Branchen, die sich immer wieder ergeben, dass neue Werkstoffe genommen werden müssen oder Werkstoffe gewechselt werden müssen aufgrund verschiedenster Gegebenheiten, wie beispielsweise, dass immer mehr HNDR für Motoren genommen wird oder wir Richtung FKM gehen müssen bei Chemieanwendungen. Dann haben wir als zweiten großen Punkt sämtliche Normen, sei es internationale Normen oder europäische Normen, wie zum Beispiel die Trinkwasserverordnung, die doch neue Rahmenbedingungen geschaffen hat, wo es einfach unsere Aufgabe war, sich dem anzupassen, die Kunden zu informieren und hier zu schauen, richtige Lösungen zu bringen.
Gut, neu ist auch, das haben wir die letzten Jahre eigentlich erlebt, dass auch Regulierungen, die noch nicht verabschiedet sind, PFAS ist so ein Thema, im Markt für erhebliche Verunsicherungen sorgen und ja dann auch eine Nachfrage nach Alternativen, die du eben genannt hast, auslösen.
Stimmt, sowas gab es bisher noch nicht. Also ich kannte das bisher auch noch nicht, dass es dann so gewesen ist. Man wächst natürlich dann mit seinen Aufgaben und es ist einfach dann unsere Aufgabe als technischer Händler, in dem Moment den Kunden Lösungen zu präsentieren, Lösungen aufzuzeigen und Möglichkeiten zu zeigen, wie man das vielleicht umgehen kann, wie man es ändern kann, wie man seine gesamte Baugruppe unter Umständen ändern muss. Hm.
Gut, ich habe dich aber eben unterbrochen. Wir wollen den dritten Punkt nicht vernachlässigen, den du noch hast.
Ja, der dritte Punkt ist das Thema Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit. Mhm. Das sind auf jeden Fall Themen, mit denen wir uns sehr intensiv beschäftigen, vor allem das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, wo wird Ware beschafft? Ist es sinnvoll, unter Umständen die Ware aus Asien zu beschaffen oder doch hier eher in Europa zu bleiben? Bis auch hin bei Werkstoffen im reinen Elastomerbereich, wo viele Hersteller dabei sind, ein Ökosiegel mitzuvergeben. Ja. Was sich dann natürlich auch preislich niederschlägt, aber einfach auch im Sinne der Kunden ist, wenn es ein nachhaltiges Produkt sein soll oder möglichst nachhaltig, dann gucken wir natürlich, dass wir das hier entsprechend mit anpassen können.
Okay, also ein breites Veränderungsfeld. Ja, jetzt ist euer Unternehmen gerade in wirtschaftlich eher unberechenbaren Zeiten umgezogen. Gab es da keine besseren Zeitpunkte?
Der Zeitpunkt ist immer schwierig, aber in dem Moment hatten wir eigentlich keine Wahl. Wir wussten schon sehr lange, dass unser Mietvertrag nicht verlängert werden wird. Mhm. Aber wir hatten genug Zeit, uns intensiv damit zu beschäftigen und wir sehen es auch jetzt als sehr viele neue Chancen und Möglichkeiten, die sich durch diesen Umzug ergeben haben.
Okay, kannst du das nochmal etwas ausführen? Was sind die Chancen, die sich für euch ergeben haben?
Ja, wir waren jetzt die letzten 40 Jahre oder 50 Jahre an diesem Standort, haben uns den Gegebenheiten dort angepasst, mussten vielleicht manchmal den einen oder anderen Spagat machen und hatten jetzt einfach nochmal die Möglichkeit, sämtliche Prozesse, die wir haben, auf den Prüfstand zu stellen. Und genau zu schauen, wie ist dann das Optimale, welche neuen Möglichkeiten haben wir, Wie können wir es auch digitalisieren? Ich sag mal, die gesamte Logistik wird nochmal oder wurde mit überarbeitet, um hier einfach schlankere und bessere Prozesse hinzubekommen im Sinne des Kunden, aber auch entsprechend auch für die Mitarbeiter, dass es hier der Workflow wesentlich besser ist.
Also ihr konntet quasi grüne Wiese spielen.
Genau.
Mhm. Und es sieht auch, ich habe die ersten Bilder gesehen, es sieht auch vernünftiger aus oder besser aus.
Herzlichen Dank.
Okay, kommen wir zu eurer Fokussierung, zu Dichtung, Vorteilen und Profilen. Das habt ihr vor Jahrzehnten, du hast es gerade gesagt, vorgenommen. Sind diese eigentlich inzwischen heute systemrelevanten Bauteile eigentlich noch Handelsprodukte?
Ja, auf jeden Fall sind es noch Handelsprodukte, weil Handel ist für uns auch Dienstleistung, die mit hinten dran steht. Wenn wir also Serienkunden beliefern, wo wir sehr stark drin sind, dann geht es immer um komplette Konzepte. Dann geht es auch darum, dass unsere Kunden ihre Lager möglichst minimal halten wollen, dass sie produktionsoptimiert beliefert werden möchten, sodass wir hier mit unseren Produkten immer noch schauen, wie wir Just-in-Time liefern können, Kanban liefern können und verschiedenste Dienstleistungen einfach mit anbieten können für unsere Kunden.
Okay, die Produkte, über die wir heute reden, sind ja, weil sie auch immer beratungsintensiver werden, ja nicht von Anfang an reine Handelsprodukte.
Das ist richtig, genau. Die entstehen in systemischen Beratungsprozessen, indem wir uns dann das gesamte Produkt anschauen, den gesamten Lebenszyklus auch des Produktes anschauen und sämtliche Anforderungen der Kunden einfach von vornherein mit in die Betrachtungsweise reinziehen und nicht einfach nur, sage ich mal, einen Preis als Angebot abgeben.
Okay, jetzt entstehen heute, ist so mein Eindruck, auch immer mehr individuelle Lösungen. Gibt es die standardisierten Produkte eigentlich dann noch für den Handel?
Ja, es gibt sehr, sehr viele standardisierte Produkte für den Handel. Es ist immer die Frage, was die Anforderungen der Kunden sind. Wir können leider häufig auf Standards nicht zurückgreifen, weil es dann nicht entsprechend den Kundennormen unter Umständen ist, sodass wir dann hier immer besondere Lösungen eigentlich mit anbieten oder besondere Werkstoffe dann mit drin haben, um halt hier allen Anforderungen gerecht zu werden.
Euren Produkten, die ihr anbietet, haftet so dieser Name C-Teil oft an. Sie werden auch leider immer noch so behandelt, obwohl eigentlich Dichtung, Formteil und Profile ja genau genommen schwer erklärbare Güter sind. Das heißt, es wird sehr viel Know-how auf beiden Seiten verlangt. Was bedeutet das für den technischen Handel, wenn das Dichtungswissen anwenderseitig immer weiter abnimmt?
Ja, also das sind eigentlich wirklich zwei Betrachtungsweisen, die man hat. Ich sage mal, in erster Linie geht es darum, dass man selbst einen sehr großen Wert auf systemische Aus- und Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter legt. Das heißt, die Kompetenz muss bei uns vor Ort mit drin sein, muss beim technischen Handel mit drin sein, weil der technische Handel in dem Moment auch der ist, der bei dem Kunden direkt vor Ort ist. Und da muss das komplette Wissen mit dabei sein. Und je mehr Beratungen man hat und je mehr Projekte man hat, umso mehr steigt natürlich auch in dem Moment die Fachkompetenz und so die Möglichkeit, hier gute Produkte mit anzubieten. Und das Zweite ist, dass man einfach beim Kunden alle notwendigen Personen mit in das Projekt von vornherein mit einbezieht. Das heißt, auch von der Konstruktion bis hin zum Einkauf, um hier auch die einzelnen unterschiedlichsten Anforderungen und auch Qualitätsmanagement und Nachhaltigkeit so jederzeit mit richtig berücksichtigen zu können, dass das so am Ende passt. Und das ist genau das, wo unser systemischer Ansatz eigentlich angeht oder angreift.
Du hast gesagt, dass eigentlich ganz viele Menschen an einem Tisch sitzen müssen, um euch den richtigen Input zu geben. Man hört immer wieder, in der Praxis funktioniert das nicht so wirklich. Und wie sieht das aus? Wie ist da deine Erfahrung?
Das ist vollkommen richtig. Es ist sehr schwierig in der heutigen Zeit, dass man alle Menschen an einen Tisch bekommt. Jeder rennt von Teams-Meetings zu Teams-Meeting. Aber wenn es funktioniert, und das ist natürlich dann immer unsere Aufgabe, auch entsprechend bei den Kunden zu vermitteln, wie wichtig es ist, dass alle mit dabei sind, kann halt so im ersten Schritt direkt sämtliche Belange der unterschiedlichen Interessensgruppen wirklich genau angeschaut werden, um so am Ende auch das richtige Produkt anbieten zu können.
Genau, und wenn dann alle an den Tisch sitzen, ist es wahrscheinlich, es geht schneller dann, ne? Als wenn man alles zusammensuchen muss.
Genau, es geht manchmal schneller. Andererseits macht es natürlich manchmal komplizierter, weil natürlich Interessenkonflikte jederzeit da sind.
Du hast eben euren systemischen Ansatz erwähnt. Was muss man sich darunter genau vorstellen?
Unter dem systemischen Ansatz kann man sich eigentlich vorstellen, dass wir das Produkt als solches in seinem gesamten Lebenszyklus mit betrachten. Das heißt, wenn wir mit der Anfrage beginnen, dass wir uns zunächst nicht genau die Gegebenheiten, die Einbausituation anschauen, die Möglichkeiten, wie was befestigt wird, welche Medien etc. mit drin sind, um dann als nächstes auch zu prüfen, was ergibt Sinn, brauchen wir als erstes, sollen wir Richtung Prototypenfertigung vielleicht auch gehen, ist es sinnvoll hier zu testen, Oder reicht es, im theoretischen Ansatz das gesamte Bauteil mitentwickeln zu können? Bis es dann irgendwann dahin geht, zu überlegen, wie könnte die Serie dann auch am besten aussehen? Welche Fertigungsmethoden gibt es hier? Wo kommt das Ganze her? Und anschließend, welche zusätzlichen Dienstleistungen ergeben hier Sinn? Wie beispielsweise, wenn es um den Import von Waren geht, die Lagerhaltung mit zu berücksichtigen, eine Kanban-Lieferung mit zu berücksichtigen, das Thema Nachhaltigkeit mit zu berücksichtigen von vornherein. Ist es ein Thema, was beim Kunden wichtig ist oder nicht? Und dann auch am Ende bis dahin zu sagen, was passiert denn, wenn wir das Bauteil austauschen müssen? Ja. Das heißt, Wartungszyklen zu reduzieren, was dann vielleicht auch wieder gleich Auswirkungen auf den Werkstoff hat, den man eingesetzt hat, um natürlich in dem Moment Maschinenausfälle möglichst gering zu halten. Und dann im späteren Bereich dann auch noch, wie sieht es mit der Ersatzteilbelieferung aus? Also in verschiedensten Branchen laufen Teile wirklich sehr lange. Und dann ist ja immer die Frage, wie sind wir auch noch in der Lage, in 20 Jahren dieses Bauteil zu liefern? Welche Möglichkeiten gäbe es dann dort?
Okay, das heißt also letztendlich, ihr deckt das komplette Product Life einer Dichtungslösung oder Formteillösung ab.
Genau, richtig, ja.
Okay, kommen wir zum Markt. Im technischen Handel gab es in den letzten Jahren relativ viele Aufkäufe. Und wie bewertest du diese Entwicklung, dieser Konzentration, die da stattfindet?
Ja, bewerten möchte ich die jetzt eigentlich gar nicht. Fakt ist, dass es einfach sehr, sehr viele Anforderungen an jedes Unternehmen gibt. Die sind einfach gestiegen und es ist bei jedem die Aufgabenstellung da, kostengünstig unter Umständen diese zu erfüllen und so am Markt weiter agieren zu können.
Und diese Zusammenarbeit mit anderen vergleichbaren Unternehmen, ist das ein Weg, den neuen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen? Hilft das?
Teilweise schon, ja, klar. Es ist so eine Kooperation, ist immer zielführend oder kann sehr zielführend sein. Es steht bei vielen Unternehmen das Thema Generationswechsel an. Ja. Und da muss man dann natürlich auch schauen, wie kann man hier gemeinsam vielleicht auch weitermachen.
Okay, das sind dann die strukturellen Lösungen.
Ja, das ist ja nur ein Teil der Lösung. Also insgesamt haben wir ja derzeit eine sehr volatile Zeit mit sehr vielen Fragezeichen, sage ich mal. Also eine Planung, Woche, Monat, jahreweise.
Wird immer schwieriger.
Ist derzeit sehr schwierig. Wichtig ist es, dass jeder für sich selbst einfach eine Definition macht, wohin sich das Unternehmen in den nächsten Jahren entwickeln soll. Und dabei ist es natürlich wichtig, sämtliche Mitarbeitenden mit in den Prozess mit einzubeziehen, um einfach ein festes Fundament zu haben, wie man sich auch weiterentwickeln kann.
Gut, und das ist natürlich, wenn Unternehmen zusammenwachsen müssen durch eine Konzentration, ist das ungleich schwieriger, ne?
Genau, richtig, ja.
Ja, ein anderes Thema, was den Handel auch massiv getroffen hat, blicken wir mal ein paar Jahre zurück, das war Corona, die Pandemie. Die hat moderne Lieferketten ja, sagen wir mal, vorsichtig einem Stresstest unterzogen. Und was sind eure Lehren daraus? Zum Beispiel, werden Dichtung und Formteile heute wieder global beschafft oder eher in Europa? Und was hat man daraus gelernt?
Also ich würde sagen, in erster Linie definiert sowas letztendlich dann immer noch der Kunde, wo das Ganze herkommt. Und es ist natürlich auch einfach eine Preisfrage. Der viel zitierte Trend, sage ich mal, wie es war, die Dichtung alle wieder hier aus Europa oder aus Deutschland zu beziehen, sieht man nur punktuell und es ist auch sehr branchenabhängig, wo es immer noch sehr stark gemacht wird. Und für uns ist es aber als Lieferpartner die Aufgabe, diese Hindernisse einfach zu überwinden, um so entsprechende Lösungen zu finden. Sei es dann, dass wir als technischer Handel unserer Funktion der Lagerhaltung beispielsweise nachkommen, um halt Probleme, die jetzt halt dann beispielsweise auch damals gewesen sind oder durch den Suezkanal, durch die Thematik, dass die beim Kunden gar nicht erst aufschlagen.
Okay, du hast eben gesagt, als Lieferpartner muss man einen Weg finden. Ihr seid ja nun in einem internationalen Netzwerk eigentlich tätig, dann immer eine Lösung für die jeweiligen Anforderungen zu finden. Was ist denn, wenn ihr keine Lösung findet?
Kann ich noch gar nicht sagen. Wir haben bisher immer eine Lösung gefunden, sage ich mal. Es gibt ja auch in der heutigen Zeit, also es ist natürlich immer eine Preisfrage, aber wenn ich jetzt Teile von A nach B transportieren muss und im Zweifel im Flieger mittransportieren muss, dann sind die trotzdem in 24 Stunden oder 48 Stunden, selbst aus Asien hier. Und bisher haben wir eigentlich immer eine tragfähige Lösung gefunden, was aber einfach auch daran liegt, dass wir sehr enge Kontakte pflegen zu unseren Lieferanten auf der partnerschaftlichen Ebene, sodass wir hier gemeinsam an einem Strang dann ziehen und wirklich zusammen immer Lösungen erarbeitet hatten.
Okay, jetzt ist Corona weitestgehend vorbei. International ist es jetzt nicht sehr viel ruhiger geworden durch Veränderungen, speziell in Amerika. Die Zolldiskussionen, die seit Monaten durch die Medien gehen. Was hat das für einen Einfluss auf den technischen Handel?
Ja, das hat schon einen großen Einfluss auf den technischen Handel, weil man einfach seine Bezugsquellen grundsätzlich nochmal überprüfen muss. Mhm. Und gerade wenn es um Zölle geht, keiner ist bereit, höhere Preise zu bezahlen wegen neuer Zölle. Und dann muss man einfach nach Lösungen suchen, über Alternativen nachdenken. Und dann ist wieder genau das, wo der technische Handel gefragt ist, den Kunden Lösungen zu präsentieren, weil er den Markt kennt, weiß, was auf einen zukommt und hier dann was Entsprechendes anbieten kann, um einfach den Kunden hier zufriedenzustellen.
Gut, wir haben schon öfters mal drüber gesprochen. Der Preisdruck ist ja im technischen Handel eigentlich schon immer ein Thema, ja? Wird jetzt nochmal verschärft. Wie siehst du da die Entwicklung?
Preisdruck ist immer da, ja. Das ist immer ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, muss drin sein, aber ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis betrachtet eben auch immer das Komplette. Wenn ich natürlich nur den Preis vergleiche, den reinen Preis ohne die Dienstleistung, die mit dabei ist, ist es meistens für den technischen Handel schwierig. Deswegen ist es umso wichtiger, seine Dienstleistung auch aufzuzeigen und was alles in diesem Paket, sage ich mal, oder in diesem Blumenstrauß, der mit drin ist, die man anbietet, hier mit enthalten ist.
Okay, das ist doch das, was du geschildert hast, was bei euch auch ausgeprägt ist, eigentlich der systemische Ansatz und das Gesamtangebot. Und wie viel Handel steckt dann eigentlich heute und morgen noch im technischen Handel?
Sehr viel Handel. Also neben der Beratung und der Fachkompetenz sind es dann diese klassischen Handelsfelder, sage ich mal, wie die zuverlässige Beschaffung, die Lagerhaltung, das Umpacken der Teile, das Barcodieren, das Barcodieren in speziellen Formaten mit drin. Und die Just-in-Time-Belieferung bis hin zur Automatenbestückung, was bei technischen Händlern auch sehr viel mit drin ist, um einfach so komplette Prozesse bei den Kunden einfach zu minimieren.
Okay, also Lager S2B ist und bleibt ein technischer Händler.
Ja, auf jeden Fall.
Wie wird sich das Unternehmen denn jetzt in Richtung 100-jähriges Bestehen, das steht ja bei euch dann in den nächsten 5 Jahren bevor, weiterentwickeln?
Ja, jetzt sind wir erstmal umgezogen. Okay, jetzt passen wir erstmal noch weiter unsere Prozesse an für die nächsten 5 Jahre und schauen, was wir hier grundsätzlich mal noch optimieren können. Wir haben einfach jetzt sehr viele neue Möglichkeiten und die prüfen wir jetzt durch. Wir haben gerade viele Felder, die den Bereich der Werkstoffentwicklung weiter verändern, wo wir schauen werden und weiterhin probieren, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Und wir gucken uns die Verarbeitungstechniken weiterhin genau an. Also auch das Thema 3D-Druck ist auch immer noch ein Thema.
Das ist inzwischenzeitlich ein bisschen ruhiger geworden, ne?
Es ist ein bisschen ruhiger geworden, würde ich auch sagen. Im Elastomerbereich ist es halt immer noch schwierig, aber durchaus im Kunststoffbereich und Metallbereich ist es immer mehr und mehr etabliertes Thema, würde ich sagen, wo es mit drin ist. Und da schauen wir natürlich immer ganz genau drauf. Und ansonsten gucken wir immer nach weiteren Geschäftsfeldern, wo man noch was machen kann, welche Dienstleistungen man noch zusätzlich mit anbieten könnte, um einfach hier in dieser Nische weiterhin Fuß zu fassen und sich vielleicht auch mal abzugrenzen von anderen und das zu zeigen, was wir können im Elastomerbereich.
Gut, das ist einfach dann die Erweiterung dieses systemischen Ansatzes und dient dann sicherlich auch der Gewinnung auch von neuen Kunden.
Das ist auf jeden Fall das erklärte Ziel, dass wir weiterhin neue Kunden gewinnen, natürlich unsere bestehenden Kunden weiter sehr gut betreuen können, aber eben auch neue Kunden mit dazu gewinnen, mit einem erweiterten Produktportfolio vielleicht auch.
Gut, für diese hoffentlich vielen neuen Kunden. Vielleicht noch eine kurze Frage zum Schluss. Was wären so deine Top 5 Kriterien für Anwendende bei der Auswahl eines technischen Händlers für Dichtungen, Formteile und Profile?
Ja, die Top 5. Ich würde sagen, ziemlich weit oben steht der Bereich der Erfahrung, der langjährigen Erfahrung. Wie lange sind diese Unternehmen schon mit drin? Wie viel Kompetenz konnten sie sich bereits auch aneignen? Wie ich ja vorhin schon sagte, ist es jedes Beratungsgespräch, was man hat, bleibt natürlich was hängen, kann man dann transferieren auf das nächste Projekt und wir schauen, wie man das hinbekommen kann. Als zweiten Punkt würde ich sagen, ist die Aus- und Weiterbildung ein extremst wichtiger Punkt, um einfach diese Fachkompetenz im technischen Handel gesetzt zu haben. Beispielsweise gibt es beim VTH auch das Siegel oder das Zertifikat des zertifizierten Fachbetriebes. Beim VTH wird auch dann angeboten der Fachberater Dichtungstechnik, was ja natürlich auch schon mal ein bisschen zeigt, dass eine fundierte Ausbildung vorhanden ist in diesem Bereich der Dichtungstechnik. Als dritter Punkt ist bestimmt hilfreich, wenn häufiger eine eigene Fertigung mit vor Ort ist. Ihr gibt einfach die Möglichkeit, dass man zum einen schnell mal was produzieren kann, sage ich mal, oder flexibel da reagieren kann, aber eben auch vor allem die unterschiedlichen Verarbeitungstechnologien sehr gut kennt, die Chancen kennt, die Risiken kennt und so ganz gut abwägen kann, wie man ein Produkt vielleicht am besten herstellen kann, vom Prototyp bis hin dann über die Serie bis am Ende zum Ersatzteilfertigung.
Das ist dann auch für Qualität wichtig, dass ich einfach auch mal schauen kann, ob das, was ich mir unkonstruktiv so ausgedacht habe, ob das dann auch wirklich in der Qualität, die ich brauche, gefertigt werden kann.
Genau, genau richtig. Und wenn man jetzt im zweidimensionalen Bereich ist, dass man einfach auch die Unterschiede sieht. Wenn ein Wasserstrahl gefertigt ist, ein Plotter gefertigt ist oder gestanzt ist, wie Ecken vielleicht da aussehen können und so das einfach ganz gut bewerten kann, den Kunden auch direkt abholen kann, ihnen zeigen kann, was die Vor- und Nachteile sind gegenüber den unterschiedlichen Fertigungsverfahren, um dann zu sehen, was man dann hier auch tatsächlich dann wählt, welche Variante. Ja, dann würde ich sagen, was auch wichtig ist, ist, ob das Unternehmen international aufgestellt ist, weil eben auch hier immer die Themen bei den Kunden sind, geht es jetzt hier um den Preis in erster Linie. Und dann ist es natürlich gut, wenn man international aufgestellt ist, wenn es halt möglichst günstig sein soll. Dann kommt man da fast nicht drum rum. Und ja, als letzter Punkt würde ich sagen, ist sehr wichtig, was das Unternehmen einfach noch anbietet, welche Dienstleistungen mit dabei sind. Ja. Ich sage mal, für die Kunden ist in dem Moment immer wichtig, neben dem Preis, was ist alles noch mit drin? Was kann alles noch mit abgebildet werden? Die Anforderungen steigen mehr und mehr, was man alles mit abbilden soll. Und natürlich sind es die Prozesse beim Kunden dann, die sich dann entsprechend verschlanken und auf der Seite dann natürlich viel mehr Platz und Raum besteht, sich um seine eigenen Produkte zu kümmern, diese am Markt zu vertreiben, so dass wir da auch schon, oder wir zum Beispiel auch dann immer schauen, welche Dienstleistungen kann man einfach noch mit anbieten.
Okay, das heißt, im Kern geht es darum, für die Kunden die Komplexität rauszunehmen, es für sie einfacher zu machen und dann auch mit diesen Themen umzugehen. Ja, Simon, erstmal vielen Dank für deine Zeit, dass du heute hier warst.
Ja, herzlichen Dank, Holger, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für das Gespräch und ich hoffe doch, dass die Zuhörer das eine oder andere für sich mitnehmen konnten.
Da gehe ich auf jeden Fall von aus, denn der technische Handel ist und bleibt also Handel. Entscheidend ist die Fokussierung auf Kernkompetenzen, die am Markt gebraucht werden. Ich glaube, das ist hier sehr deutlich geworden, wie vielfältig die inzwischen sind. Und das hat in eurem Fall ja schon seit fast 100 Jahren geklappt. Wir verabschieden uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Alles Dicht und bis zum nächsten Mal.